Schon vergeben? Der Heuking Vergaberecht Podcast. Diesmal Vergaben bei begrenzten Budgets.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Heuking Podcasts Schon vergeben. Heute mit Frau Dr. Ute Jasper und mir, Dennis Schindler. In der heutigen Folge soll es darum gehen, was der öffentliche Auftraggeber tun kann, wenn ihm nur ein begrenztes Budget zur Verfügung steht.
Ja, hallo liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Ich freue mich, dass Sie da sind und uns zuhören. Das Oberthema könnte man auch etwas flapsig formulieren, bauen ohne Geld. Also was tut man eigentlich, wenn man knappe Kassen hat? Was tut man, wenn einem nur begrenzte Fördermittel zur Verfügung stehen? Wenn man viele andere Dinge bezahlen muss, wie kann man dann trotzdem die neue Mensa, die neue Software, neue Züge, neue Autos beschaffen? Ja, was kann der Auftraggeber tun? Es ist ja so, ganz praktisch, wir beraten ja viele Bauprojekte und ganz oft wird der Bau genau doppelt so teuer im Vergleich zur vorherigen Berechnung. Und das gilt auch, wenn man das vorher schon eingeplant hat. Und die Frage ist, wie bekommt man es hin, wirklich die vorhandenen Mittel so einzusetzen, dass man nicht später vom Rechnungsprüfungsamt oder vom Landesrechnungshof einen auf den Deckel bekommt, weil alles sehr viel teurer geworden ist. Wir würden Ihnen gerne da ein bisschen was dazu erzählen und das Ganze in drei Rubriken darstellen. Das erste ist, wie muss ich überhaupt ein Vergabeverfahren strukturieren, wenn ich nur eine begrenzte Geldmenge zur Verfügung habe? Das zweite ist, wie kann ich die Verträge so ausgestalten, dass ich Nachträge, Nachtragsforderungen möglichst verhindere? Und die dritte Rubrik, das ist vielleicht die wichtigste für Sie, da geht es um Beispiele dafür. Ich sag mal, bevor wir in die drei Rubriken eintreten, noch ein Hinweis, der oft kommt, den ich sogar einmal von einem Ministerpräsidenten gehört habe. Auch wenn wir kein Geld haben, dann setzen wir einfach ein Finanzierungsmodell auf. Das wird oft verkauft von Banken und anderen, leiht euch doch das Geld. Wir haben dazu eine ganz klare Auffassung, die öffentliche Hand kann so günstig finanzieren wie sonst niemand, denn es gibt Kommunalkreditkonditionen und die sind immer billiger, günstiger als das, was ein privater Darlehensgeber, privater Investor, wie auch immer, in ein Projekt stecken kann. Deshalb ist es immer günstiger, die Finanzierung auf Seiten der öffentlichen Hand zu lassen, es sei denn, die Risiken werden verlagert. Aber das ist jetzt ein kleiner Exkurs, nur damit man nicht denkt, wir haben kein Geld, wir holen uns das woanders. So funktioniert es jedenfalls nicht. Da muss man sich schon etwas Schlaueres einfallen lassen.
Vielen Dank, Frau Jasper. Wenn wir uns die erste Phase der Beschaffung anschauen, das Vergabeverfahren selbst, welche Möglichkeiten hat der öffentliche Auftraggeber, hier bereits schon wichtige Stellschrauben zu setzen?
Wenn man von hinten anfängt, ist eine der wichtigsten Möglichkeiten der Aufhebungsvorbehalt. Denn die politischen Gremien wollen ja gerne wissen, was tue ich eigentlich, wenn es zu teuer wird. Und dazu muss man das Vergabeverfahren aufheben können und dürfen. Ich sage das bewusst, weil man kann immer, man darf nicht immer und wird dann schadensersatzpflichtig. Das heißt, man muss auf jeden Fall in einem Vergabeverfahren bei einem Projekt, dessen Volumen man nicht ganz sicher einschätzen kann, einen Aufhebungsvorbehalt in die Vergabeunterlagen schreiben. Dann das Zweite, was ganz wichtig ist, den Wettbewerb sichern. Also aufpassen, dass man nicht nur einen Bieter hat und auch nicht nur zwei. Der Wettbewerb führt zu den günstigsten Angeboten. Und deshalb mindestens drei Bieter ist wirklich eine Empfehlung, die auf langen und vielfältigen Erfahrungen beruht. Oft scheidet dann doch noch einer aus, dann hat man wenigstens zwei und kommt so zu guten Angeboten. Dagegen wird oft eingewandt, ja, ich kann doch mit einem Bieter viel schneller und einfacher verhandeln als mit vielen. Das ist falsch. Sie verhandeln im Wettbewerb immer schneller und besser als nur mit einem einzigen Bieter. Jetzt kommen wir noch etwas dichter an die Frage gedeckeltes Budget, begrenztes Budget. Sie können eine Budgetgrenze auch nennen. Dagegen wird oft eingewandt, naja, dann wissen ja die Bieter, wo unsere Grenze liegt. Das stimmt, macht aber nicht, solange der Wettbewerb funktioniert. Nur bei Kartellrisiken sollte man das nicht tun. Und dann kann man, gehen wir an so ein bisschen wirklich die Insider-Tipps. Man kann sich von den Bietern Optimierungsvorschläge anbieten lassen, wenn das Budget überschritten wird, sodass man im Verhandlungsverfahren die Bieter fragt, was gibt es denn für Möglichkeiten, um die Kosten zu senken, um zu einem wirtschaftlicheren Ergebnis zu kommen. Ein Beispiel, wir haben ein großes Bauprojekt ausgeschrieben mit Klimaanlage und die Bieter sagten, ein ganz großer Kostentreiber ist diese Klimaanlage, wollte nicht mit Kühldecken arbeiten und im Verhandlungsverfahren kam raus, wir arbeiten funktional, nämlich mit Maximaltemperaturen in diesem Gebäude. Also solche Ansätze sollte man von vornherein ermöglichen. Das bedeutet, im Verhandlungsverfahren hat man diese Spielräume und man sollte die Bieter auch locken und fordern, mit solchen Themen wirklich rauszukommen, denn alle draußen gemeinsam sind schlauer als wir, die wir am grünen Tisch ein Verfahren entwickeln. Das vielleicht zum ersten Block, nämlich Vergabeverfahren.
Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, wie können wir dies genau umsetzen und die Verträge gestalten?
Bei den Verträgen ist ja die Budgetüberschreitung nicht mehr angelegt in dem, was man aufschreibt, also was in den Verträgen von vornherein geregelt wird. Da gibt es eine Vergütung, da gibt es eine Leistung. Normalerweise wird diese Leistung für die vereinbarte Vergütung erbracht. Nun wissen wir aber alle, dass einige Branchen, der Bau ist da ganz weit vorne, reichlich Leute hat, die erst einigermaßen günstig anbieten, dann aber doch Nachträge schreiben und eigentlich nur darauf warten, dass sich Nachtragsmöglichkeiten ergeben. Diese Risiken für den kommunalen Haushalt, für den Haushalt der öffentlichen Hand, kann man nicht einfach im Vertrag wegradieren, sondern die sind da und sie werden reduziert durch verschiedene Handwerkszeuge wieder. Das eine ist, die Leistungsbeschreibung muss richtig gut sein. Entweder ist sie sehr präzise und vollständig oder sie ist funktional. Das heißt, das Ergebnis wird geschuldet und auch so, dass es einklagbar ist. Kalkulationsrisiken auf Seiten des Bieters sollte man ausschließen. Das zweite ist das Management auf Seiten des Auftraggebers. Da ist die öffentliche Hand noch nicht so gut, wie sie im Vergaberecht ist. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Sie ist beim Claim-Management, so neudeutsch, gegenüber den Auftragnehmern oft etwas zurückhaltend und scheut den Streit und die Auseinandersetzung. Hier aber die Behinderungsanzeige sofort zurückzuweisen, weil sie nicht ausreichend begründet ist oder die angegebenen Tatsachen nicht zutreffen oder die Nachtragsforderung als die Berechnung liegt gar nicht vor oder die Ursache ist gar nicht vom Auftraggeber zu tragen, all das aufzuschreiben und sofort gegenzuhalten, ist ein ganz wichtiger Schritt, um Nachtragsforderungen gering zu halten und mit dem Budget auszukommen. Es gibt moderne Ansätze, die sagen, wir deckeln von vornherein im Vertrag die Nachträge. Ich halte nicht allzu viel davon, denn dann wird vorne was einkalkuliert, das ist die eine Möglichkeit. Oder man findet hinterher Gründe, unvorhersehbare, die man dann doch geltend macht. Also das ist nicht der ganz kluge Weg, um Nachträge zu verhindern. Der beste Weg ist eine saubere, klare Leistungsbeschreibung und dann das Kreuz durchdrücken und gegenhalten. Soweit zum zweiten Thema. Und dann kommen wir zum dritten. Das eigentlich Spannende sind Beispiele. Nehmen wir ein Bauprojekt. Was passiert meistens? Man vergibt die Planungsleistungen, Architektenleistungen, Fachplanerleistungen und die Politik verliebt sich in eine Fassade, findet die ganz toll. Der Architekt sagt auf die Frage, reicht denn unser Geld dafür? Sagt, ja, auf jeden Fall, das kriegen wir hin, das Budget wird schon reichen. Und hinterher wird es viel teurer. Man kann den Architekten aber nicht packen, weil der natürlich für seine Aussage überhaupt nicht haftet. Der wird immer erklären, ja, die Baupreise sind gestiegen und dies und dies und das. Insofern ist das eine Vergabeart, die oft nicht so gut funktioniert. Überlegen Sie, wenn Sie sowas vorhaben, über Paketvergaben nachzudenken, also darüber nachzudenken, ob Sie nicht die Leistung funktional beschreiben und dann die Planung und den Bau und vielleicht sogar ein wenig Instandhaltung in ein Paket packen, sich das Ganze anbieten lassen, Preis und Qualität mit festem Preisschild werten und dann so vergeben. Das ist ein Weg, um möglichst früh eine Preissicherheit zu bekommen. Und wenn man dieses Budget überschreitet, dann sogar nochmal die Standards anzupassen, bevor der Zuschlag erteilt wird. Ein weiteres Beispiel ist eins meiner Lieblingsbeispiele, ist ein Schwimmbad, was wir mal begleitet haben. Und da war eine sehr kluge Bürgermeisterin, die hat gesagt, ich habe hier im Haushalt dafür, ich weiß nicht, was das damals waren, 5 Millionen, sagen wir mal. Und ich habe noch 5 Millionen Fördermittel. Also habe ich jetzt hier 10 Millionen und dafür will ich für meinen relativ kleinen Ort ein Schwimmbad haben. Mehr Geld will ich auf keinen Fall ausgeben. Ich will den Wettbewerb so machen, das haben wir dann gemeinsam entwickelt. Wie viel Schwimmbad bekomme ich für diese feste Vergütung? Also genau umgekehrt, als man sonst macht. Nicht wie, was kostet das Schwimmbad, sondern wie viel Schwimmbad bekomme ich? Bekomme ich einen Sprungturm? Bekomme ich Mutter-Kind-Becken? Bekomme ich einen absenkbaren Boden? All die ganzen Dinge, die so im Schwimmbad schön und schick sind. Das haben wir abgestimmt, auch mit dem Fördergeber besprochen. Alle haben zugestimmt und das ist bis zum Ende wirklich durchgezogen worden. Der Kostentreiber, den wir im Verfahren angepasst haben, waren die Energiekosten, die wir auch mitgewertet haben, weil der Sprungturm durch das hohe Dach wahnsinnig viel Energie brauchte. Nicht, weil man ihn teuer baut, sondern weil der so viel Heizkosten verschlingt. Also das war ein schönes Beispiel, was wirklich sehr gut funktioniert hat, mit echtem, gedeckeltem Budget in die Ausschreibung zu gehen und auch bis zum Zuschlag zu gehen. Also Sie sehen, meine Damen und Herren, ganz ohne Geld geht es nicht, aber es geht doch mit weniger Geld, als man befürchten muss, wenn man klug an die Verfahren herangeht. Einige Beispiele haben Sie gehört. Wir freuen uns auch, wenn Sie im Nachgang uns schreiben, was Sie noch für ergänzende Fragen haben, wenn Sie uns natürlich auch Vorschläge machen zu anderen Podcast-Themen und wenn wir mit dem einen oder anderen Tipp Ihnen weitergeholfen haben.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es heute auch schon mit unserer Kurzfolge zum Thema Was tun, wenn es nur ein begrenztes Budget gibt. Für Anmerkungen und Lob, Kritik oder auch Themenvorschläge verweisen wir wie immer gern auch auf unsere E-Mail-Adresse schonvergeben@heuking.de. Einen Link zu unserer Homepage und unsere E-Mail-Adresse haben wir gern noch einmal in den Shownotes aufgeführt. Eine Zusammenfassung der Podcast-Folge finden Sie wie immer in unserem Blogbeitrag. Bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank auch von mir. Schauen Sie auch in LinkedIn, wenn Sie da sind. Vergaberecht@heuking.de. Da gibt es immer die ganz aktuellen Entscheidungen, falls Sie das interessiert. Wir freuen uns, wenn Sie da nachschauen.